Willkommen bei Kontext TV. Vom 28. November bis zum 9. Dezember findet in Durban, Südafrika, die 17. Weltklimakonferenz der UN statt. Nach dem Scheitern der Konferenz in Kopenhagen 2009 und den schwachen Ergebnissen in Cancun 2010 erwarten die meisten Beobachter auch diesmal kein Abkommen, das den Herausforderungen der Klimakrise gerecht wird. Und das, obwohl Klimaforscher vor katastrophalen Folgen warnen, wenn nicht rasch gehandelt wird.
Eine Forschergruppe des UN-Klimarates IPCC hat jüngst einen Bericht über Extremwetterereignisse vorgelegt, der davor warnt, dass wir weltweit mit häufigeren, längeren und intensiveren Hitzewellen zu rechnen haben. Zudem gehen die Forscher davon aus, dass die Windgeschwindigkeit und damit das Zerstörungspotenzial von Hurrikans steigen wird. Außerdem soll es häufiger zu Dürren in Südeuropa, Mitteleuropa, den USA, Mexiko, Brasilien und im südlichen Afrika kommen.
Der Bericht stellt außerdem fest, dass 95% aller Todesopfer von Extremwetterereignissen und Naturkatastrophen im globalen Süden zu verzeichnen sind. Zu Gast im Studio ist nun Jörg Haas, Programmdirektor für Klimadiplomatie der Europäischen Klimastiftung und langjähriger Beobachter der UN-Klimaverhandlungen. Willkommen bei Kontext TV, Jörg Haas.
Vielen Dank.
Herr Haas, seit 1992 hat es 16 UN-Klimakonferenzen gegeben. Doch der CO2-Ausstoß steigt unvermindert an, im letzten Jahr um einen Rekord von 6%. Ist von den UN-Verhandlungen überhaupt noch etwas zu erwarten?
In der Tat, der Verhandlungsprozess hat bisher nicht die Ergebnisse geliefert, die man sich wünschen würde. Er hat einen ersten Schritt erbracht, das Kyoto-Protokoll, das immerhin eine gewisse Reduzierung der Emissionen in den entwickelten Staaten verursacht hat und das sicherlich in Europa ein Auslöser für eine ganze Welle von durchaus wirksamer Klimagesetzgebung war, hinsichtlich erneuerbarer Energien, hinsichtlich Energieeffizienz, hinsichtlich verschiedener auch industrieller Maßnahmen. All das wäre ohne den globalen Klimaprozess vermutlich nicht möglich gewesen und dennoch hat er das, was man sich erwünscht hat, ein umfassendes globales Abkommen zur Eindämmung und Reduzierung der Emissionen nicht gebracht. Ich glaube, die wesentlichen Gründe sind die, dass wir uns in einer Phase befinden, wo der Glaube an die wirkliche Machbarkeit von Klimaschutz ohne gravierende negative ökonomische Konsequenzen bisher noch nicht ausreichend Fuß gefasst hat in der Welt. Es gibt sozusagen nach wie vor sehr viel Zweifel daran, dass dies machbar ist, ohne dass wir unsere Wirtschaft ruinieren. Und solange dieser Glaube nicht weiter sozusagen fundamentiert ist, nicht weiter sozusagen an Kraft gewonnen hat, solange werden die Länder wahrscheinlich zu zögerlich sein, sich Verpflichtungen aufzuerlegen zum Klimaschutz.
Welche Länder bremsen und worum gehen die Konflikte während der UN-Verhandlungen, die wir ja gesehen haben in Kopenhagen und in Cancun, dass sie keine nennbaren Ergebnisse gebracht haben? Wer sind die eigentlichen Bremser und worum geht es bei den Konflikten?
Sicherlich ist unter den Ländern der Bremser Nummer eins die USA. Die USA sind sicherlich ein Land, das in dem fossile Interessen, die fossile Industrie einen sehr, sehr hohen Einfluss hat, traditionell die Ölindustrie, aber auch die Kohleindustrie. Und das übersetzt sich natürlich auch in politischen Einfluss im dortigen Parlament. Der Versuch einer umfassenden Klimagesetzgebung unter Präsident Obama ist gescheitert. Eine sehr, sehr schmerzliche Niederlage. Und damit ist die USA, selbst wenn die Regierung selber wollte, sie ist nicht in der Lage, eine Verhandlung zu führen mit einem zielgerichteten Ergebnis. Das hat Präsident Clinton und sein Vizepräsident Gore einmal getan in Kyoto. Die haben damals Kyoto unterzeichnet. Sie haben es nicht ratifizieren können. Das heißt, ihr eigener Kongress hat ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und insofern sind die USA momentan ein impotenter Riese. Das heißt, ein Land, das sich nicht, das seine eigenen Emissionen nicht kontrollieren kann und das im Grunde nicht konstruktiv an den Verhandlungen sich beteiligen kann. Das ist sicherlich ein sehr, sehr zentraler Bremsblock. Dann haben wir eine Reihe von weiteren schwierigen Kandidaten. Russland gehört mit Sicherheit dazu. Sicherlich gehört Japan nach anfangs hohen Ambitionen jetzt zu eher auch rückständigen Nationen. Und die großen Entwicklungs- und Schwellenländer, die verstecken sich zurzeit ein wenig hinter den USA. Die sagen, you first. Die USA macht wenig und sie ist nicht bereit, sich zu verpflichten. Warum sollten wir uns verpflichten? Und das ist auf der einen Seite sicherlich moralisch unter dem Aspekt sozusagen, wer hat das Problem verursacht, gerechtfertigt. Aber ob es sozusagen für die Problemlösung wirklich hilfreich ist, da habe ich auch meine Zweifel.
Wenn es nun im UN-Prozess keinen Fortschritt gibt, gibt es überhaupt eine Chance, dem globalen Klimakaos zu entkommen, wenn man neue wissenschaftliche Berichte liest? Hat man ja den Eindruck, dass wir bestimmte Kipppunkte im Klimasystem auch bald überschreiten werden.
Wenn uns das nicht gelingt, dann geraten wir immer weiter in eine Gefahrenzone. Aber Sie müssen sich das vorstellen mit den Kipppunkten. Die Klimawissenschaft weiß, dass da gefährliche Bereiche sind. Aber wo die genau liegen, so ganz genau weiß man es nicht. Und das heißt, wir sind in der Situation, dass Sie sozusagen mit einem Auto einen immer steileren Abhang hinunterfahren und Sie wissen, irgendwo ist da ein Cliff, ist da sozusagen ein Abgrund und Ihr Scheinwerfer erreicht gerade so 10 Meter, aber Sie treten immer weiter aufs Pedal. Sozusagen wir beschleunigen immer mehr die Emissionen, anstelle gewaltig auf die Bremse zu treten und das ist, aber Sie wissen nicht, wo das Cliff ist. Ja? Es kann sein, dass es in 10 Metern ist, dann ist es zu spät. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen Raum zum Bremsen haben. Wir wissen es nicht. Alles, was wir, glaube ich, jetzt tun sollten, wäre, so schnell wie möglich auf die Bremse zu treten. Aber aufzugeben, das würde ich sagen, dafür ist es nicht die Zeit.
Wir sehen immer mehr sogenannte extreme Wetterereignisse. Im letzten Jahr wurde durch nie dagewesene Regenfluten 6 Millionen Menschen in Pakistan obdachlos. In diesem Jahr erlebten wir nacheinander den Hurricane Irene, der ging bis zur Grenze nach Kanada rauf. Wir sahen eine Dürre in Ostafrika, bei der Zehntausende Menschen starben und die Flut schließlich in Thailand. Was kommt auf uns zu, wenn wir den Klimawandel nicht rasch bremsen?
Das lässt sich im Einzelnen sehr, sehr schwer präzise vorhersagen. Also was man sicherlich mit großer Sicherheit sagen kann, ist eine Zunahme an Hitzewellen. 2003 gab es eine große Hitzewelle in Europa. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber das hat insbesondere Frankreich stark getroffen, aber auch Italien. Man hat damals die ersten Statistiken, die so rasch zusammengestellt wurden, versucht auszurechnen, wie viele Opfer gab es von dieser damaligen Hitzewelle. Man kam so auf 25.000 bis 30.000 Tote. Später hat eine Forschergruppe des französischen Gesundheitsministeriums, eines Forschungsinstituts des französischen Gesundheitsministeriums mit anderen Forschern in Europa noch mal genau nachgerechnet, in jede Gemeinde in die Sterblichkeitsregister geguckt. Und man kam auf eine Zahl von 75.000 bis 80.000 Toten in Europa. Das ist die größte Naturkatastrophe Europas, seitdem wir Menschengedenken haben, seitdem wir das Statistiken haben. Letztlich ist das weitgehend sozusagen ohne einen Aufschrei durchgegangen, weil man die Verbindung zum Klimawandel damals nicht so direkt gezogen hat. Inzwischen gibt es sehr genaue statistische Verfahren, diese einem sagen, dass solch ein Extremereignis, solch ein Hitzesommer ohne den Klimawandel kaum vorstellbar ist. Es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich ohne den Klimawandel, dass sowas stattfinden würde. Gleichzeitig wissen wir, dass in den Jahren 2030, 40, 50, das, was 2003 ein wirklich Ausnahmeereignis war, ein Ausreißer war, eigentlich ein regelmäßig vorkommender Sommer sein wird. Natürlich wird man sich besser vorbereiten können. Das heißt, man wird Klimaanlagen einrichten gegen solche extreme Ereignisse, dann wird die Altenpfleger besser schulen und so weiter.
Sich leisten können.
Ja, wer sich leisten kann und auch sicherlich wird man sozusagen Informationsprogramme erfahren und so weiter. Man kann sich natürlich in gewissem Umfang schützen. Es ist nicht so, dass jede Hitzewelle diese Opfer bringen muss. Und trotzdem, es zeigt ein bisschen, was auf uns zukommt und wir sind sehr, sehr wohl beraten, so rasch wie möglich die Emissionen zu reduzieren.
Die Internationale Energieagentur, IEA, die sonst eher für eine konservative Energiepolitik bekannt ist, hat jüngst einen Bericht vorgelegt, der davor warnt, dass, Zitat, bei Weiterführung der bestehenden Politik die steigende Nutzung fossiler Energien zu einem irreversiblen und potenziell katastrophalen Klimawandel führen wird. Der Bericht sagt auch, dass nur noch 5 Jahre Zeit bleiben, um eine Wende der Energieversorgung hin zu Erneuerbaren zu erreichen, da sonst der Neubau konventioneller Anlagen effektive Klimapolitik nahezu unmöglich machen wird. Was müsste jetzt in Sachen Energiepolitik geschehen, Herr Haas?
Sicherlich muss der Neubau von fossilen Stromerzeugungsanlagen gestoppt werden. Und zwar in nahezu allen Ländern. Man muss das hart sagen, Kohle ist das große Problem. In Deutschland gibt es und gab es eine Welle von Neubauten von Kohlekraftwerken und dank des Widerstands vor Ort, wie es viele Gruppen in Deutschland sehr vorbildlich durchgeführt haben, aufgrund von Protesten, aufgrund von gerichtlichen Strategien, ist es gelungen, viele davon zu stoppen. Das ist ein ganz, ganz großer Erfolg der deutschen Klimabewegung, auf die wir stolz sein können. Aber trotzdem nach wie vor hat das noch nicht aufgehört. Zum Beispiel in der Umgebung von Berlin in Brandenburg nach wie vor wird versucht, Braunkohlekraftwerke zu bauen. Das geht nicht mehr. Kohle hat keine Zukunft. Das müssen wir vormachen und nichts können wir vormachen. Deutschland hat da eine wirklich ganz bedeutende Vorreiterrolle und wir können zeigen, dass es geht. Aber zum Zweiten muss das natürlich auch an anderen Stellen weitergehen. Zum Zweiten müssen wir sicherlich die erneuerbaren Energien so rasch wie möglich ausbauen. Und ich denke, da gibt es eine wunderbare Chance. Denn zum einen haben wir in gewisser Weise aufgrund der Finanzkrise einen Überfluss an Kapital, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Also Sie haben eine perverse Situation. Es gibt Milliarden und Abermilliarden, die momentan im weltweiten Finanzsystem vergeblich nach irgendwelchen sicheren Unterkünften sorgen. Das geht dann irgendwelche spekulativen Anlagen in das Gold oder das geht in den Schweizer Franken oder wo auch immer hin. Im Grunde brauchen wir Kapital tatsächlich in großem Maße, um eine klimafreundliche Stromversorgung aufzubauen, neue Netze, natürlich Photovoltaik, natürlich Windkraft, natürlich auch verschiedene andere Biogas und so weiter, verschiedene andere Formen der erneuerbaren Energien. Das kann solches Kapital produktiv absorbieren und gleichzeitig sozusagen für uns die Grundlage einer neuen Wirtschaft bauen. Das ist möglich. Es gibt momentan an vielen Stellen eben sehr starke Interessen, die sich dem entgegenstellen.
Welche Interessen stehen dem entgegen?
Sicherlich die Interessen der bisherigen fossilen Industrie. Also Sie haben das angefangen mit den sozusagen mit den Firmen, die fossile Rohstoffe aus dem Boden holen, natürlich die Ölfirmen, natürlich auch Gasfirmen, natürlich auch die entsprechenden Kohlefirmen, dann natürlich Teile der damit verbundenen Stromindustrie. Das heißt, der Stromsektor kann sich sehr, sehr schwer lösen von einem Modell, das sozusagen auf großen zentralisierten Kraftwerken beruht, die sie sozusagen verlässlich in sogenannter Grundlast fahren können. Da wissen sie, wie sie das machen, wie sie den Stromnetz damit stabil halten. Da gibt es einen großen Konservativismus und bisher noch zu wenig Mut, sich sozusagen auf das Neue einzulassen, auf ein Stromsystem, das auf stark fluktuierenden Quellen basiert, die aber über große Räume auch ausbalanciert werden können. Da ist man einfach noch sehr, sehr konservativ. Zum Teil hat man auch Angst, seine Marktposition zu verlieren und im Zweifelsfall tritt man auf die Bremse. Dann gibt es schließlich als wichtigen Bremsfaktor die Stromindustrie und energieintensiven Industrien. In Deutschland ist das zum Beispiel BASF, die sich entsprechenden Maßnahmen entgegensetzen oder andere Industrien, die sozusagen viel Energie verbrauchen. Für die, die machen sich Sorgen um einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und die stellen sich dann solchen Maßnahmen auch entgegen.
Der Bericht der Internationalen Energieagentur, von dem wir eben schon gesprochen haben, prangert auch die Tatsache an, dass weltweit noch immer mehr als 400 Milliarden Dollar jedes Jahr zur Subventionierung fossiler Energien ausgegeben werden. Erneuerbare dagegen nur mit 66 Milliarden unterstützt werden. Wie ist dieses Missverhältnis angesichts der Klimakrise zu beschreiben?
Das sind zweierlei sehr unterschiedliche Subventionen, die sich hinter dieser Zahl verbergen. Überwiegend in Industrieländern sind es Subventionen für tatsächlich die Gewinnung von fossilen Rohstoffen. Das heißt, das, was wir in Deutschland in Kohlesubventionen haben, haben wir nach wie vor. So absurd es klingt, wir haben in Deutschland noch Kohlesubventionen. Wir haben in sehr vielen Ländern Subventionen oder Steuervorteile für Ölförderung, Gasförderung. In den USA in einem gigantischen Ausmaß, das auch in vielen anderen Ländern. In den Entwicklungsländern sind es sehr stark Subventionen, die nicht die Förderung von fossilen Rohstoffen, sondern die Konsumtion, also den Verbrauch subventionieren. Das heißt, da wird Benzin heruntersubventioniert auf einen günstigen Preis. Das hat dort sehr stark sozialpolitische Gesichtspunkte. Denn mit dem Benzinpreis steigen die Transportkosten, steigen Preise für allerlei Güter, gerade auf dem Land. Und das hat sozusagen so etwas wie eine Brotpreisfunktion. Wenn Sie Subventionen für Benzin streichen in vielen Entwicklungsländern, dann gehen die Menschen auf die Straße und die Regierung stürzt. Und das, dafür haben die Angst. Und deswegen wird das sozusagen der Benzinpreis künstlich niedrig gehalten. Das ist aber ein riesiges Problem, weil es sozusagen umgekehrt tatsächlich die Maßnahmen zum Klimaschutz wenig attraktiv macht. Ich glaube, es muss gelingen. Und zum Zweiten muss man auch sagen, solche Maßnahmen sind sozialpolitisch wenig zielgenau. In Wirklichkeit sind es am Ende dann doch eher die Reichen, die in dicken Schlitten fahren und eben von dem günstigen Benzinpreis auch profitieren, als jetzt die Armen, die erstmal gar kein Auto haben und die halt indirekt vielleicht über ein Busticket ein bisschen betroffen sind. Aber das ist relativ wenig, sozusagen, wie der Benzinpreis sich durchschlägt. Aber da gibt es eingefahrene Strukturen, die unglaublich schwer abzubauen sind und die sozusagen politisch einen großen Mut von den Regierungen erfordern, den sie meistens nicht haben.
Wie beurteilen Sie die Rolle der Bundesregierung und der EU in Sachen Klimapolitik? Es war ja einst mal auf EU-Ebene von einem Reduktionsziel von 30% die Rede, jetzt ist eher nur noch von 20% die Rede. Wir haben auch in der Vergangenheit erlebt, wie Bundeskanzlerin Merkel auch CO2-Reduktionen im Bereich Automobilindustrie zum Beispiel auch verhindert hat. Wie bewerten Sie die Rolle der Bundesregierung?
Ja, es ist natürlich gemischt. Man kann sicherlich sagen, international hat Deutschland, und zwar quer über alle Parteien oder alle Koalitionen, die wir hatten, doch immer wieder eine Vorreiterrolle gespielt und eine positive Rolle gespielt. Aber das ist zum Teil natürlich auch, wenn man so will, der Einäugige unter den Blinden. Jetzt hinsichtlich des Übergangs auf ein 30%-Ziel, da ist die Bundesregierung, wie so häufig in der Klimapolitik, nicht sehr einheitlich aufgestellt. Röttgen, unser Umweltminister, hat sich eindeutig mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien für ein einseitiges Vorangehen auf ein 30%-Ziel ausgesprochen. Bisher stimmt sich dem Rösler entgegen, also unser Wirtschaftsminister, und Merkel hat sich da eigentlich nicht wirklich positioniert. Hält sich da alles offen. Da würde ich mir sicherlich mehr Mut wünschen, denn es ist eindeutig so, dass inzwischen aufgrund der Wirtschaftskrise die Emissionen innerhalb der EU stark abgesunken sind. Und es gibt sehr klare Berechnungen, dass inzwischen ein 30%-Ziel bis 2020 für die EU leichter zu erreichen ist als ein 20%-Ziel verglichen, als man das 2007 beschlossen hat. Also in gewisser Weise braucht es dringend eine höhere Ambition im europäischen Klimaschutz. Und Merkel taktiert da, hofft da vielleicht im internationalen Klimaschutz noch was dafür rauszuholen. Ich glaube, Europa muss jetzt mutig vorangehen und nicht auf andere warten.
Vielen Dank, Herr Haas. Gut. Und gute Reise nach Durban.
Ja. Im Vorfeld der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 hatte Kontext TV eine Sendung mit dem international renommierten Klimaforscher Hartmut Grassel und anderen Gästen aus Deutschland und Lateinamerika produziert.
Unsere Redaktion musste nun feststellen, dass die damals vorgetragenen Anliegen nach mehr als 2 Jahren beinahe Stillstand in den Klimaverhandlungen heute leider noch so aktuell sind wie damals. Aus diesem Grund blicken wir zurück und dokumentieren hier Ausschnitte aus den Interviews. Zunächst Professor Hartmut Grassel, Klimaforscher am Max-Planck-Institut und der Universität Hamburg. In den Klimawissenschaften ist oft von sogenannten Kippelementen oder gefährlichen Kipppunkten im Erdsystem die Rede. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass wenn eine bestimmte mittlere globale Erwärmung überschritten wird, Prozesse anlaufen, die dann für menschliche Zeitskalen unumkehrbar einen neuen Zustand des Klimasystems provozieren, der weit vom heutigen entfernt ist, was natürlich in allen Regionen dieser Welt wesentliche zusätzliche Schäden verursachen wird. Es geht dabei um Prognosen, zum Beispiel, dass das Weltsozialprodukt um 5% schrumpft oder noch mehr, je nachdem, welche Gruppe der Wirtschaftswissenschaftler man ansieht. Und das soll auf jeden Fall vermieden werden. Beispiele könnte ich viele geben. Wir haben eines schon angesprochen, nämlich das Abschmelzen Grönlands, aber auch das westantarktische Eisschild, das zerfallen kann, weil es unter dem Meeresspiegel verankert ist. Also es gibt Stellen, wo dieses Eisschild 400 Meter unter der Meeresoberfläche noch existiert. Und der steigende Meeresspiegel könnte es zum Aufschwimmen und zum Zerbrechen bringen. Allerdings in, nicht in Jahren, sondern in Jahrhunderten. Aber wer will schon, zum Beispiel ich, die Stadt, in der er lebt, an der Küste, ich komme aus Hamburg, untergehen sehen, weil Eis irreversibel über Jahrzehnte und Jahrhunderte abschmilzt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Kippelement, das Abschmelzen der Eisdecke in Grönland. Man hat ja Szenarien gehabt, jetzt scheint es so, dass das Eis schneller schmilzt als erwartet. Was würde es bedeuten, wenn das gesamte Eis schmelzen würde? Da ist die Rede davon, dass es zu einem Meeresspiegelanstieg von 7 Metern kommen könnte. Was wären die Folgen davon?
Das kann eigentlich jeder Laie verstehen, dass bei 7 Meter Meeresspiegelanstieg Hamburg in den Marschniederungsteilen der Vergangenheit angehört und Städte wie Kalkutta gänzlich der Vergangenheit angehören. Es gibt also viele, viele Millionen Menschen, die dann wandern müssten. Leider gibt es keinen Platz mehr, wo sie hinwandern könnten. Da sitzen ja schon viele. In dieser Welt mit jetzt knapp 7 Milliarden Menschen, demnächst 9 Milliarden Menschen, etwa im Jahr 2050 wird das erreicht sein, ist kein Platz mehr für große Völkerwanderungen.
Herr Grassel, ein kürzlich vom World Wildlife Fund veröffentlichte Studie warnt davor, dass die Erderwärmung zu einer massiven Freisetzung von Methanhydraten sowohl aus Permafrostböden in Sibirien unter anderem und aus den Ozeanen und damit zu unkontrollierbaren Verstärkungen der Erderwärmung führen könnte. Was hat es damit auf sich mit Methanhydraten?
Methanhydrate sind nur existent, wenn der Ozeanboden sehr kalt ist, das ist er fast weltweit, oder Permafrostböden existieren, in denen sich bei Temperaturen unter 4 Grad Celsius oder im Falle des Permafrostes bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius solche Methanhydrate halten können. Erwärmt sich ein entsprechendes Gebiet, heißt das, es wird Methan freigesetzt, ein Teil davon wird in die Atmosphäre entweichen können und damit den zusätzlichen Treibhauseffekt, den wir ja schon kräftig angeheizt haben, noch weiter verstärken. Momentan ist dies nicht richtig sichtbar, weil die beiden Reservoire, um die es geht, nämlich die Methanhydrate am Ozeanboden und die im Permafrost, nur sehr langsam darauf reagieren, weil die Erwärmung ja sehr niedrig ist am Ozeanboden bisher. Das dringt sehr langsam ein, aber dort ist es ähnlich wie vorher bei der Debatte um das Grönlandeis. Wenn es mal begonnen hat, ist das für menschliche Zeitskalen wieder unumkehrbar. Und es ist eine globale Wirkung, weil ja ein Treibhausgas, das sich weltweit verbreitet, massiv die Erwärmung noch mit anheizt.
Herr Grassel, es gibt immer noch einige Leute, die sagen, dass es keinen von Menschen gemachten Klimawandel gäbe, sondern nur natürliche Schwankungen und im Übrigen eine Verschwörung von Klimawissenschaftlern. Was würden Sie denen antworten?
Ja, ich halte das für Scharlatanerie, denn was jetzt vor Kopenhagen ganz gezielt hochgetrieben wird, von den sogenannten Skeptikern. Das kennen wir ja schon vom Kyoto-Protokoll. Damals haben große Firmen sehr viel Geld in eine Werbekampagne gesteckt gegen das Kyoto-Protokoll. Ich war damals beteiligt an dem berühmten Satz, der dieses Protokoll verursacht hat. Der heißt, "The balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate." Und es war die...
Können Sie es übersetzen?
Ja. Alle Befunde zusammen deuten auf einen erkennbaren Einfluss des Menschen auf das globale Klima hin. Dieser Satz ist die Summe aus 612 Seiten Bericht gewesen. Und wir hatten 12 Wissenschaftler die Aufgabe, an einem Abend im Jahr 95 diese 612 Seiten in eine Überschrift und einen kleinen Paragraphen zu kondensieren. Als der bekannt wurde, haben die Skeptiker, so ähnlich wie sie es jetzt wieder machen, einen der Autoren, Benjamin Santer, den jüngsten unter uns, angeklagt. Er habe den Bericht bewusst nach einem Plenum des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaänderungen gefälscht. Und jetzt wird Phil Jones und anderen vorgeworfen, dass sie auch gefälscht haben. Diesmal ist es etwas ernster, weil sie persönliche E-Mails, in der man gelegentlich auch Emotionen preisgibt, gefischt haben. Und schon haben einige Länder gesagt, seht da, es gibt ja gar keinen eindeutig bewiesenen Zusammenhang zwischen der jetzt beobachteten Erwärmung und der veränderten Zusammensetzung der Atmosphäre. Das ist gefundenes Fressen für Saudi-Arabien und andere Länder. Aber damit müssen Sie rechnen. Und ich bin ziemlich sicher, unsere europäischen Regierungen gehen solchem Dreck nicht auf den Leim.
Ebenfalls zu Gast im Studio waren Camila Moreno von der Global Forest Coalition in Brasilien und Alexandra Almeida von der Acción Ecológica in Ecuador.
Der jüngste Klimabericht des UN-Umweltprogramms geht davon aus, dass der Amazonas-Regenwald mit einer Fläche so groß wie Westeuropa bei einem Temperaturanstieg von 3 bis 4 Grad zusammenbrechen und zur Savanne werden könnte. Was wären die Folgen für die Menschen in der Region? Und was geschieht dort heute schon?
The people that live in the Amazon region, at least in the Brazilian part of the Amazon that I can speak of, that accounts for 60% of the forest.
Brasilien hat einen Anteil von 60% am gesamten Amazonasgebiet. Die Menschen und Gemeinschaften, die dort leben, stehen bereits jetzt unter erheblichem Druck und sind bedroht. Brasilien begann in den 1970ern, sein Amazonasgebiet in die nationale Wirtschaft mehr und mehr zu integrieren. Der Staat ging dazu über, enorme Projekte zu finanzieren. Die wesentlichen Triebkräfte der Entwaldung Amazoniens sind die Viehweidewirtschaft und der Sojaanbau.
Integrated into our world economy. Right now, the main drivers of Brazilian deforestation are cattle raising, which is, I think, it's a pretty global issue, soy production, and if you consider the land use as a very dynamic pattern, we do have pressure from sugarcane for ethanol in the southern part of Brazil, pressuring other crops up.
Es herrscht generell ein dynamisches Landnutzungsmuster. Zuckerrohranbau für die Bio-Ethanol-Produktion entwickelt sich als flächenzehrende Aktivität im südlichen Amazonasgebiet. Hinzu kommen Megaprojekte wie Wasserstraßen, Staudämme, Straßenprojekte.
But for the main commodities that need to find a way out and easy.
All dies ist nicht gedacht, um der Bevölkerung vor Ort zu nutzen, sondern um die wirtschaftlichen Produkte und Güter fortzuschaffen. Amazonien verfügt weiterhin über mineralische Bodenschätze und mit Carajás über die weltweit zweitgrößte Eisenerzmine. Druck auf die Landfläche wird auch über Wiederaufforstungsprojekte erzeugt. Zu nennen ist hier Eukalyptus, das als Kohlenstoffquelle bei der Stahlproduktion eingesetzt wird. All diese Faktoren wirken zusammen und erhöhen den Druck auf die Lebenssituation der lokalen Bevölkerung vor Ort.
Factors are increasing already, despite of any climate change or worsening of some temperature warming, pressuring the livelihoods.
En la Amazonía de Ecuador representa realmente el 0,2% de toda la cuenca amazónica. Es muy pequeña, pero sin embargo viene a ser casi la mitad de la extensión del país de Ecuador.
Ecuador hat lediglich 0,2% vom gesamten Einzugsgebiet des Amazonas. Dies macht aber rund 50% der Landesfläche aus. Das Gebiet ist reich an Biodiversität. Der humide tropische Regenwald macht die Beziehung zwischen Wasser, Klima und Wald besonders deutlich. Das Amazonasgebiet ist in Ecuador bereits sehr gefährdet, da dort die Erdölproduktion stattfindet, die wiederum sowohl auf lokaler und globaler Ebene Auswirkungen hat.
La explotación petrolera trae consecuencias a nivel local y también a nivel global. Y las poblaciones que principalmente son indígenas
Gefährdet ist insbesondere die indigene Bevölkerung, 9 ethnische Gruppen und dazu die Campesino-Bevölkerung. Sie sind betroffen durch die Verschmutzung von Wasser, Boden, Luft, den Verlust von Biodiversität. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Trockenheits- und Dürreperioden, die bisher nicht bekannt waren. Die Deforestation hat in Ecuador enorme Ausmaße. Das Land hat in Lateinamerika eine der höchsten Entwaldungsraten.
Y esto también acompañado de una alta tasa de deforestación. Ecuador lamentablemente tiene un alto índice de deforestación, uno de los primeros lugares de deforestación en Latinoamérica.
Camila, ein wichtiger Teil der Verhandlungen in Kopenhagen sind die sogenannten marktbasierten Mechanismen und dazu gehört auch der Clean Development Mechanism. Sie erwähnten schon Staudammprojekte im Amazonasgebiet. Diese Staudammprojekte werden teilweise auch in Form von Clean Development Mechanism als Zertifikate zertifiziert. Was sind die Folgen in Brasilien, im Amazonas, vom Clean Development Mechanism allgemein und speziell von solchen Staudammprojekten?
We have a very critical approach to the CDM and to the entire market-based package for climate, the false solutions, as we call. Although Brazil is the third market today for CDM projects, China, I think, is the first place, and then India and Brazil. Mostly comes from dams, from credit generation.
Wir betrachten den CDM, den Clean Development Mechanism und alle marktbasierten Lösungen sehr kritisch, bezeichnen sie als falsche Lösungen. Brasilien ist nach China und Indien der weltweit drittgrößte Markt für CDM-Projekte. Die meisten davon sind Staudammprojekte. In Brasilien gibt es eine 25 Jahre alte Bewegung der von Staudämmen betroffenen Menschen. Die gibt es, weil der sogenannte regenerative Energiemix, den Brasilien hat, den wir aber gar nicht als nachhaltig sehen, dazu führt, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden, um Platz für Staudämme zu schaffen. Die lokale Bevölkerung hat keine wirkliche Möglichkeit, Nein zu einem Projekt zu sagen. Es gibt keine Konsultationen. Im Kern geht es darum, die staatliche Energiesicherheit und deren Priorität durchzudrücken. Der Druck nimmt zu. Sie haben möglicherweise vom Megastaudammprojekt Xingu gehört, der weltweit der zweit- oder drittgrößte Staudamm werden soll. Betroffen wären indigene Gemeinschaften in einem geschützten Gebiet. Die haben ihren massiven Widerstand gegen das Projekt bereits angekündigt und sagen, sie werden gegen das Projekt kämpfen, auch wenn sie dafür sterben müssten. Dennoch drückt die Regierung das Projekt weiter durch. Dabei gibt es ausreichend Evidenz über die negativen Auswirkungen dieser Projekte, die weiter in der Rubrik saubere Energie laufen. Es besorgt uns, dass derartige Projekte unter den CDM fallen. In Kopenhagen hoffen wir, diese Art Mythos dekonstruieren zu können.
From the populations over the territories. Those are still considered clean, some kind of clean energy, and account for to contribute to this new carbon finance. So it worries us a lot. And we hope that in Copenhagen and in other forums in Europe, we can keep on deconstructing this idea.
Camila, ich möchte eine Frage noch anschließen daran. Und zwar wird in Kopenhagen auch etwas verhandelt, das nennt sich RED, das Abkommen zur Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Schädigung von Wäldern. Was wird genau verhandelt und was hat es mit diesem Programm auf sich?
What is read about and what B is what will be negotiated in Copenhagen?
Okay. Brazil, since the beginning of the negotiation of the climate convention back in the early 90s, it's a very important actor in the process. Brazil has been the country that has pushed the most for the principle of historical but differentiated responsibilities.
Seit Beginn der Verhandlungen im Rahmen der UN-Rahmenklimakonvention in den frühen 90er Jahren ist Brasilien ein wichtiger Akteur. Brasilien hat am stärksten auf das Prinzip historischer, differenzierter Verantwortlichkeiten gedrängt. Später war Brasilien ein starker Förderer von CDM und ist es jetzt von RED. In gewisser Hinsicht sind wir sehr kreativ. Wir sind sehr besorgt, was die Entwicklungen im Rahmen von RED in Brasilien betreffen. Da Brasilien weltweit über das größte Tropenwaldgebiet verfügt, hatte sich immer als einziger Player gegen die Einbeziehung von Wäldern in Klimaschutzmechanismen gewehrt. Dann wurden Wälder im Jahr 2005 doch in die Verhandlungen einbezogen. Und seit der Bali Roadmap in 2007 ist RED der Hauptmotor eines neuen Klimavertrages. Brasilien hat als einziges Land in den letzten 3 Jahren gefordert, dass RED durch freiwillige Gelder und zusätzliche Kredite finanziert werden soll, nicht aber als Ausgleichsmaßnahme die sogenannten Offset- oder marktbasierte Mechanismen. Doch diese Position hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Öffentlich wurde dies vor circa 2 Wochen gemacht. In Kopenhagen will die brasilianische Regierung nun ein marktbasiertes RED verhandeln, das jedoch maximal 10% der CO2-Emissionen betreffen soll. Wir seitens der kritischen Zivilgesellschaft in Brasilien sind sehr besorgt, denn dieser Positionswechsel ist kein technischer Aspekt. Es ist ein zentraler politischer Wechsel mit Auswirkungen auf den verbleibenden tropischen Regenwald weltweit.
We are very concerned because this is not a technical issue. This is a main political change for the entire complex of remaining tropical forests in the world. Because if Brazil says no, the negotiation would be different. What this implies? This implies that any further project, any further debate about what is the development, what people in the local areas in the forest understand as development, now is tied to an international financial system. You have in Brazil,
wäre Brasilien dagegen, wären die kommenden Verhandlungen andere. Jede Debatte über Entwicklung ist nun gebunden an das internationale Finanzsystem. Es läuft gegenwärtig in Brasilien eine massive Einschüchterungskampagne gegen lokale, vor allem indigene Gemeinschaften, auch gegenüber den Provinzgouverneuren, damit sie diese neuen Marktinstrumente akzeptieren. Die USA machen massive Lobbyarbeit dafür, ebenso große NGOs, die für einen marktbasierten Umweltschutz argumentieren, und auch Kohlenstoffbroker sind sehr interessiert und Big Business. RED ist aber auch ein zusätzlicher starker Impuls für einen weiteren strukturellen Wandel im Amazonasgebiet. Denn wer ein RED-Projekt umsetzen möchte, muss dafür über das notwendige Landeigentum verfügen. Brasilien verfügt in seinen Waldgebieten nach wie vor über einen enormen Anteil an öffentlich-staatlichem Land im Amazonasgebiet. Und das soll und wird dann in den Markt geworfen. In Europa stellt der Landgrab, der Landraub, eine sehr große Sorge in den letzten 2 Jahren dar. Wird RED in Amazonien umgesetzt, wird die Dimension des Landraubs um ein Vielfaches größer sein. Für uns ist das ein historischer Moment, denn wenn die Regeln für solche Projekte erst einmal gesetzt sind, wird die Realität für die Menschen vor Ort eine deutlich andere sein.
We see this as a major historical moment. Because after the rule of law has been approved for those projects, the reality, you know, the future of these people is going to be very different.
Alessandra, aus einigen lateinamerikanischen Ländern werden inzwischen Forderungen und Vorschläge laut, die über die bisherigen Klimaverhandlungen hinausgehen. Ecuador schlägt zum Beispiel die Einrichtung eines Fonds vor, um fossile Energieträger im Boden zu lassen. Bolivien und andere Staaten fordern Reparationszahlungen für die sogenannten Klimaschulden der industrialisierten Länder. Was ist Ihre Meinung dazu?
Efectivamente, en Ecuador existe una propuesta que fue inicialmente originada por los movimientos ecologistas del país, pero que ha sido asumida por el gobierno ecuatoriano y que consiste en no explotar uno de los yacimientos más grandes que tiene.
In Ecuador gibt es einen Vorschlag, der von Umweltorganisationen vorgebracht und dann von der Regierung aufgegriffen wurde. Der Vorschlag besteht darin, eines der größten Ölvorkommen von ca. 1 Milliarde Barrel, das innerhalb des Nationalparks Yasuni liegt, unberührt zu lassen. Der Yasuni ist reich an Biodiversität, außerdem Lebensraum von indigenen Völkern, die dort seit Jahrhunderten in freiwilliger Isolierung leben. Der Vorschlag besagt, das Öl für immer im Boden zu lassen. Damit soll eine der weltweit biodivers reichsten Regionen geschützt, ein Genozid an indigenen Gruppen verhindert und auch ein Beitrag wider den Klimawandel geleistet werden.
Y también sería una real un real aporte a la reducción del calentamiento global, porque el único petróleo que no va a ser quemado y que no va a emitir gases de CO2 a la atmósfera es el petróleo que se mantenga en el subsuelo. Todas las demás soluciones, todos los demás mecanismos que se acuerdan internacionalmente han sido un fracaso. Se sabe que eso
das no Öl im Boden zu lassen, nicht zu fördern, zu verbrennen, ist der einzig wirksame Mechanismus, um zum Klimaschutz beizutragen. Denn alle anderen Lösungsansätze oder Mechanismen haben versagt. Die Erdölproduktion ist der Hauptverursacher des Klimawandels. In vielen Ländern des Südens, wie Bolivien und Ecuador, hat die Erdölproduktion zudem zu massiven negativen lokalen Auswirkungen geführt. In Ecuador gibt es zahlreiche Fälle, in denen die Bevölkerung in der Nähe von Erdölproduktionsstätten hohe Krebserkrankungsraten aufweist. Diese Aktivitäten haben dann zu einer ökologischen Schuld von Unternehmen auf lokaler und globaler Ebene geführt. Unsere Forderung ist es, diese ökologische Schuld anzuerkennen und auszugleichen.
Bolivia también se está demandando que toda esta deuda ecológica que tienen las empresas y países del norte tienen que ser reconocidas inicialmente y luego también consideradas o canceladas a los países del sur.
Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um Klimagerechtigkeit weltweit herzustellen?
I think first is to challenge the entire basis where our Western civilization.
Klima- und Energiekrise sind ein konkreter Anlass, die gesamte Basis zu hinterfragen, auf der die westliche Kultur erbaut wurde und wofür all die aufgebaute Rationalität gedient hat. Welche Welt wurde da geschaffen?
What has served for? What kind of world have you created? So I think from my experience and from our Latin American context that we do have to learn today and to go back to the.
Von meinem lateinamerikanischen Hintergrund und aus meinen Erfahrungen gesprochen, müssen wir lernen, zurückzugehen zu dem alten Wissen, das in alten indigenen Kulturen steckt. Es geht darum, eine andere Kosmologie zu schaffen, mit anderen Werten als den herrschenden, marktorientierten.
Values and other relations and reinventing another cosmology that is not based on market and the values that can be exchanged in it.
Llegar a una justicia climática creo que no solamente que se puede, sino que es obligación, necesario hacerlo si es que queremos que no se.
Klimagerechtigkeit zu erreichen, ist ein Muss. Wir möchten, dass dieser Planet nicht zerstört wird. Andernfalls werden wir in kurzer Zeit keinen mehr haben. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir auf der Basis von Erdöl und fossilen Rohstoffen existieren und einen Übergang finden müssen zu einer anderen Zivilisation, wenn wir weiterhin auf diesem Planeten leben wollen.
Transición hacia otro tipo de civilización, si queremos seguir conservando este mundo. Y las respuestas y las soluciones no están en los gobiernos, no están en los organismos.
Die Antworten und Lösungen liegen nicht bei den Regierungen oder auch den Vereinten Nationen. Sie liegen bei den Völkern, die im Wesentlichen in den Ländern des Südens leben. Dort gibt es das Wissen darüber, das die aktuellen Krisen vorhersagte. Dort gibt es aber auch Stimmen zu den Lösungen, um in eine neue, andere Richtung zu schauen, die uns hilft, den Planeten zu erhalten.
De soluciones y que es necesario mirar en otra dirección y hacia allá ir a recoger todas estas ideas para salvar el mundo que tenemos.
Wir sprachen außerdem mit Rob Hopkins, Gründer der Transition Town Bewegung, über Peak Oil und die Dynamik von über 200 Transition Towns weltweit.
Rob Hopkins, thanks to have you on the show. Why don't you start?
Rob Hopkins, schön Sie in unserer Sendung zu haben. Vielleicht erzählen Sie uns einmal, was Transition Towns eigentlich sind und was sie zu tun haben mit der Ölverknappung, dem sogenannten Peak Oil und dem Klimawandel.
Well, the transition movement, I suppose, is really based on the idea that maybe the way to engage people in responding to peak oil and to climate change.
Die Transition-Bewegung basiert auf der Idee, dass man Leute nicht dazu bringt, sich angesichts von Peak Oil und Klimawandel zu engagieren, indem man sie in Panik versetzt oder mutlos macht, ihnen ein Flugblatt mit schrecklichen Sachen darauf in die Hand drückt und dann erwartet, sie würden aktiv werden. Vielleicht aber lässt sich etwas bewegen, wenn wir uns den Optimismus zunutze machen. Das könnte dann dazu führen, die Dinge komplett neu zu sehen. Anstatt also auf den Klimawandel und die rasante Ölverknappung als eine Katastrophe und ein Desaster zu schauen, können wir diese Phänomene als Chance sehen, unsere Lebenseinstellungen zu überdenken. Schaut man nur auf Peak Oil als das absehbare Ende der Ölressourcen, dann resultiert daraus die Suche nach neuen flüssigen Energieträgern. Schaut man nur auf den Klimawandel, dann konzentriert man sich schlicht auf technische und ökonomische Lösungen. Bringt man beide Dinge neu zusammen, dann entsteht eine gemeinsame Mitte. Und dort gibt es dann etwas Neues, das zu planen und organisieren wäre, nämlich die ökonomische Schrumpfung und Regionalisierung, den Wiederaufbau unserer lokalen Märkte. So könnten wir einen großen Teil unserer Bedürfnisse stärker lokal befriedigen. Natürlich nicht alle, aber sehr viele. Damit wird unsere Wirtschaft widerstandsfähiger und flexibler. Auf der einen Seite werden wir ökonomisch zulegen müssen, um eine Infrastruktur für erneuerbare Energien aufzubauen. Auf der anderen Seite müssen wir unseren Energieverbrauch runterfahren. Wir argumentieren, dass im aktuellen ökonomischen Kontext der Ansatz, lokale Wirtschaftsformen wieder aufzubauen und den Nahrungsmittelbedarf und Baumaterialien vor Ort zu organisieren, weit mehr geeignet ist, die lokalen Märkte zu stimulieren, als wenn weitergemacht wird wie vor der Krise. Actually, that holds the potential for regenerating and restimulating local economies much, much more than the idea that we just carry on doing what we were doing before we encountered the economic difficulties the world is currently facing.
And how do transition towns actually work?
Wie funktionieren Transition Towns? Was wird dort getan, um nachhaltig zu leben? Was passiert zum Beispiel in der Stadt Totnes, wo alles begann?
Well, transition isn't a model that turns up with all of the answers already sort of preformed in a box and just sort of takes them out. Transition is a catalyst, so it's something that you start, and it's a process of inviting people to feel part of a process which feels historic, which feels self-organizing, collaborative.
Transition funktioniert nicht als fertiger Werkzeugkasten. Transition ist ein Katalysator, ein Beschleuniger und soll Leute in einen Prozess mitnehmen, der sich als historisch, gemeinschaftlich und selbstorganisierend empfindet und offen ist für ein breites Spektrum der Bevölkerung. Es hat also weniger mit dieser klassischen Aktivistenkultur zu tun, die manche Menschen abschreckt. Der Prozess hat gerade begonnen und soll erst einmal Aufmerksamkeit erzeugen. Er ist erfinderisch, macht Spaß und ist positiv ausgerichtet. Von da aus starten die Gemeinschaften und Kommunen konkrete Projekte und Ideen. Diese Projekte können sich mit Energie beschäftigen, mit lokalen Wirtschaftsformen, mit Nahrungsmitteln oder neuen Geldwährungen. Es gibt sehr viele Dinge, die stattfinden, und Transition ist von Ort zu Ort unterschiedlich. In Totnes, einer kleinen Stadt hier in England, ist schon eine Reihe von Projekten gestartet. Wir haben eine Regionalwährung, die unsere lokale Wirtschaft belebt. Wir errichten ein von uns, den Bürgern, selbst gegründetes und betriebenes Energieunternehmen. Wir sind dabei, Land zu erwerben, um darauf Gemüse und Obst anzubauen, und wir zeigen den Leuten, wie das geht. Wir haben außerdem ein nachhaltiges Bauunternehmen gegründet. Wir wollen mitten in der Stadt ein Grundstück erwerben, um daraus ein Gründerzentrum für klimafreundliche Innovationen zu machen. Ein zentrales Projekt ist der von uns sogenannte Energiesparplan, ein Plan B, ein Niedrigkohlenstoffplan für die Stadt, um auf den Klimawandel zu reagieren und unseren Ölverbrauch zu reduzieren. Dieser Plan ist so gut wie fertig. Es handelt sich also um einen die ganze Kommune erfassenden Prozess, in dem es um Brainstorming, Fantasie und Ideenaustausch geht, der in praktische Anwendungen mündet.
That's nearly ready. So it's been a really community-wide process of brainstorming, visioning, and a number of projects, practical projects that are actually up and running on the ground. And we've also done lots in terms of networking different organizations in the town around this whole idea and this whole agenda.
You just spoke about it. Resilience. Resilience is a main term.
Erklären Sie uns einmal den Begriff Resilienz, ein zentraler Begriff für die Transition-Bewegung. Warum ist es so wichtig, resilient zu werden?
Resilience refers to the ability of a system, be it a community or an individual or whatever, to withstand shock from the outside, so that when it encounters shock, it doesn't just.
Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Systems, sei es nun ein Individuum oder eine Gemeinschaft, Schocks von außen zu widerstehen. Wenn ein resilientes System unter Schock gerät, bricht es nicht gleich zusammen. Ein Beispiel. Im Jahr 2000 streikten hier in England unsere Lkw-Fahrer. Über mehrere Tage fuhren keine Lkws. Schnell wurde klar, dass dieses Land unmittelbar vor einer gravierenden Nahrungsmittelkrise stand. Die örtlichen Nahrungsmittelstrukturen, die Verbindungen zwischen den Siedlungen und Ortschaften und den Bauernhöfen der Umgebung waren in weiten Teilen zerstört. Nur wenige Menschen bauen selber an, lagern noch Obst und Gemüse. Die Fähigkeit von Siedlungen und Ortschaften, Schocks auszuhalten, ist weit geringer als in der Vergangenheit. Die Menschen betreiben keine Gärten, es gibt keine lokale Nahrungsmittelversorgung mehr. Das Zeitalter von billigem Öl hat es uns erlaubt, solche Dinge als altmodisch abzutun. Wir haben sie schlicht in den Mülleimer der Geschichte geworfen. Resilienz bedeutet also, unsere Siedlungen flexibler und modular aufzubauen, angepasst an ihre spezifischen Bedürfnisse. Die Orte sind zwar weiter miteinander verbunden, stehen aber nicht in einer starken gegenseitigen Abhängigkeit voneinander. Wir denken, dass die Idee der Resilienz vielleicht das wichtigste Element von Nachhaltigkeit ist. Denn mit Blick auf Kohlenstoff kann man die CO2-Emissionen einer Stadt halbieren, aber in keiner Weise ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen und ihre Fähigkeit stärken, Außenschocks zu widerstehen. Daher sagen wir, dass der Aufbau von Resilienz die gleiche Stellung erhalten sollte wie die Reduktion von Kohlenstoff. Insbesondere im Hinblick auf Peak Oil. Wir sehen, dass der Gedanke der Widerstandsfähigkeit immer stärker ins öffentliche Bewusstsein rückt. Oft geht es aber nur darum, wie sich eine Stadt nach einem Schock wieder in den alten Zustand bringen kann. Wir verstehen unter Resilienz hingegen, den Schock zu benutzen, um eine soziale Lebensform aufzubauen, die wesentlich anpassungsfähiger ist als die alte.
Many people still believe that technological solutions, big technological solutions such as
Viele Menschen glauben, dass großtechnische Lösungen wie zum Beispiel die Kohlenstoffabscheidung uns vor einem Klimadesaster bewahren werden. Was ist Ihre Meinung dazu?
My sense is that we're starting too late for a lot of those things. I think often people like to imagine that in about 10 years time in the future is some magical technology which is going
Wir haben zu spät mit diesen Dingen begonnen. Manche Menschen denken, dass wir in 10 Jahren eine magische Technologie entwickelt haben werden, die alle Probleme löst, sodass wir nichts tun müssen. Jemand erfindet kalte Kernfusion oder entdeckt eine unglaubliche Energiequelle. Ich denke, wir kommen nicht um die Schlussfolgerung herum, dass der derzeitige Energieverbrauch nicht durch alternative Energieträger befriedigt werden kann, wiewohl diese alternativen Energien uns trotzdem unterstützen können, ein glückliches Leben zu führen. Das billige Öl hat uns erlaubt, eine enorme Anzahl von Dingen zu tun. Aber es hat uns zugleich unglaublich verschwenderisch und ineffizient gemacht. In Großbritannien schmeißen wir die Hälfte der Nahrungsmittel weg, die wir anbauen. Und die Menge an Energie, die wir verschwenden, ist einfach scheußlich. Ich denke nicht, dass es eine magische technologische Lösung gibt, insbesondere in diesem derzeitigen ökonomischen Klima. Auch wenn es so etwas gäbe, ist es sehr fraglich, ob wir uns das leisten könnten. Wir sollten die Technologien, die wir haben, so schnell wie möglich anwenden und zugleich deutlich mit dem Verbrauch runtergehen. Technologie hat ihren Platz, aber Technologie muss angemessen sein, sie muss verstanden werden von den Menschen in den Kommunen, die sie nutzen, und sie sollte einfach herzustellen sein.
But I think that technology has its place, but technology has to be appropriate. It has to be owned and understood by the communities who live around it, and it has to be something that's easily repaired and produced, really.
What could people do if they would like to join the Transition Town movement? How could they organize?
Was sollten Leute tun, wenn sie Interesse haben und sich der Transition Town Bewegung anschließen wollen?
Well, if people want to start a transition where they are, really the first step is to find some other people around where you live who also share your interest. There's various publications, the Transition Handbook or the Primer that's available.
Wenn Leute in die Transition Bewegung einsteigen wollen, dann sollten sie Gleichgesinnte in ihrer Nachbarschaft und Gegend finden, die ihre Ideen teilen. Es gibt verschiedene Bücher zum Thema. Man kann sich an Transition Hamburg wenden oder Informationen auf der Internetseite transitionnetwork.org finden. Man muss nicht auf die Erlaubnis warten, man braucht keine Finanzierung von irgendjemandem. Viele Projekte funktionieren ohne jegliche finanzielle Unterstützung. Man sollte einfach anfangen, Aufmerksamkeit erzeugen, sich engagieren, mit Spaß und Optimismus an die Arbeit gehen, mitmachen bei einem Projekt, das historisch ist. Es sollten dann Gruppen entstehen, die sich um bestimmte Dinge kümmern, die sie interessieren. Was tatsächlich den Transition-Prozess vorantreibt, ist ja die Leidenschaft der Leute. Das, was die Leute morgens aus dem Bett bringt, was sie anfeuert. Was immer es ist, Nahrungsmittel, Energie oder Erziehung, das ist die Energie, die wir anzapfen müssen. Was wir wirklich erreichen wollen, sind ausbaubare Mikrokosmen der Hoffnung und der Möglichkeiten verteilt über die ganze Welt. Wir warten nicht auf Erlaubnis. Wir denken auch nicht, dass Kommunen das allein schaffen können. Wir brauchen zudem die Regierungen auf lokaler und internationaler Ebene wie in Kopenhagen. Aber der politische Prozess wird nicht vorankommen, wenn er nicht untermauert ist von einer engagierten, leidenschaftlichen und informierten Bevölkerung, die den Wandel will. Was wir auf der ganzen Welt sehen in Hinsicht auf die Transition ist, dass die für die Entkopplung der Kommunen vom Kohlenstoff nötigen Voraussetzungen bereits alle da sind. Die richtigen Leute, das Wissen, die Netzwerke und die Organisation. Aber sie sind isoliert und abgetrennt. Transition versucht, all das zusammenzubringen, um Geschichte mitzugestalten. The right people, the knowledge, the networks, the organizations, they're already there, but they're all fractured. And so transition is really a process of bringing them together with an invitation to do something that feels like you're creating history.
Das war Kontext TV. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschieden sich David Gößmann
und Fabian Scheidler.